Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Ein Klima der Intoleranz beklagen rund 150 prominente Autoren und Wissenschaftler in einem offenen Brief, den sie in Harper's Magazine veröffentlichen. Ob und warum das Debattenklima auch hierzulande moralisch aufgeladen ist, darüber sprechen wir gleich. Jenseits von Toleranz und Meinungsfreiheit ist auch, wie Russland mit den Rechten von Homosexuellen und anderen Minderheiten umgeht. Wir berichten über den jüngsten Fall, die Anklage gegen die russische Künstlerin Julia D. Und wir schauen nach Karlsruhe, wo sich der Generalintendant des Staatstheaters Peter Spuhler heute zu den Vorwürfen gegen seinen Führungsstil geäußert hat. Prominente Schriftsteller wie Joanne K. Rowling, Salman Rushdie oder Margaret Atwood haben gemeinsam mit anderen Wissenschaftlern und Autoren einen offenen Brief in Harper's Magazine veröffentlicht. Darin wird erstmal anerkannt, wie wichtig die derzeitige Diskussion um Rassismus und Gerechtigkeit ist, aber zugleich beklagen die Unterzeichner ein Klima der Intoleranz gegenüber entgegengesetzten Meinungen. So heißt es in dem Schreiben. Komplexe Themen würden in grelle moralische Gewissheiten aufgelöst. Zu den rund 150 Unterzeichnern gehört der deutsch-amerikanische Politikwissenschaftler Jascha Munk. Er ist Professor an der Johns Hopkins University und hat zuletzt ein Buch über den Zerfall der Demokratie veröffentlicht. Bei uns im Programm wurde er gefragt, wo er denn konkrete Beispiele dafür sieht, dass manche Stimmen durch Kritik mundtot gemacht werden.
Es gibt viele Beispiele dafür, wir können uns hier sehr lange unterhalten, aber die Reaktion auf den Brief selbst war eigentlich das beste Beispiel dafür. Innerhalb von ein paar Stunden hat die Kollegin von einem der Unterzeichnenden, Matt Iglesias, an ihre Bosse in deren Magazin geschrieben und gesagt, dass ein Kollege von mir diesen Brief für Meinungsfreiheit unterschrieben hat, macht mich in meinem Job unsicher. Es kreiert, wie es auf Englisch heißt, Hostile Work Environment, eine Arbeitsumgebung, die mir gegenüber feindselig ist. Das war de facto ein Versuch, eine der Personen, die diesen Brief unterzeichnet hat, zu feuern. Das illustriert das Problem, um dem es uns in diesem Brief geht, besser als alles, was davor passiert ist.
Sagt der deutsch-amerikanische Politikwissenschaftler Jascha Munk über Reaktionen auf den offenen Brief, den er und rund 150 andere veröffentlicht haben und über den jetzt viel diskutiert wird. Und das wollen wir auch tun mit dem Theologen, Unternehmensberater und Journalisten Steven Anpalagan, der sich in verschiedenen Initiativen mit Rassismus und Rechtsextremismus auseinandergesetzt hat. Guten Abend, Herr Anpalagan.
Guten Abend.
Wie finden Sie diese Reaktion, von der Jascha Munk berichtet? Gibt das denn den Unterzeichnern dieses Briefes nicht recht, dass da was falsch läuft?
Ich finde die Reaktion sehr interessant. Eigentlich finde ich es noch interessanter, was Jascha Munk aus dieser Reaktion macht. Denn das, was die Person ihren Vorgesetzten und ihren Kollegen bei Vox, das war die Publikation, für die sie arbeitet, sagte, war, dass sie als eine Transgender-Person unsicher ist, wie sie damit umzugehen hat, dass einer ihrer direkten Kollegen diesen Brief unterzeichnet. Und sie hat im direkten Nachgang an ihre Äußerung klargestellt, dass sie nicht möchte, dass diese Person gefeuert wird. Und ob es eine Hostile Work Environment gibt, darüber entscheiden unabhängige Gerichte, aber auch der Arbeitgeber. Von daher ist es spannend zu sehen, welche Aspekte auch dieser Reaktion ihren Weg in die Öffentlichkeit finden und welche Aspekte unterschlagen werden.
Was meinen Sie denn, woher das Gefühl kommt, dass diese zahlreichen Intellektuellen und Denker, die da unterschrieben haben, dass der Diskurs nicht mehr so frei wäre wie früher?
Zum einen müsste man natürlich betrachten, ob der Diskurs früher denn so viel freier war, ob Meinungen ohne Einschränkungen und ohne diese Art von Folgeeffekt haben geäußert werden können von allen Menschen, unabhängig ihres sozialen Milieus, ihres Bildungsstandes oder ihrer Herkunft. Aber ich habe das Gefühl, dass gerade diejenigen, die früher eine sehr hohe Deutungshoheit hatten, Meinungsmultiplikatoren waren, jetzt mit direkter Reaktion auf ihre Worte, auf ihre Äußerungen reagieren müssen, was früher nicht der Fall war. Wenn Sie beispielsweise Journalistin oder Journalist waren, haben Sie einen Text geschrieben und höchstens im Nachgang noch Leserbriefe eingesammelt. Oder Sie haben als Schriftstellerin, wie zum Beispiel die J.K. Rowling, die Verfasserin der Harry Potter Bücher, ein Buch geschrieben und haben anschließend beobachtet, welche Art von Rezensionen es gab. Und darauf wiederum konnten sich Leserinnen und Leser mit einem Leserbrief an die Zeitung wenden. Es gab aber wenig Möglichkeiten, sich außerhalb dieser medialen Plattform zu organisieren oder Meinungen kundzutun oder Meinungen auszutauschen. Das ist heute anders. Und wie Jascha Munk sagt, innerhalb von wenigen Stunden auf die Veröffentlichung dieses Briefes gab es Reaktionen. Es gab positive Reaktionen, es gab negative Reaktionen. Und sie müssen sich plötzlich in direktem Maße und auch sehr kurzfristig und sehr kurzzeitig auseinandersetzen und darauf reagieren. Und ich glaube, diese Art von Reaktion ist anders als früher und für einen oder anderen auch ungewohnt.
Ja, ein Hintergrund dieser Initiative ist ja diese heftige Kontroverse, die es vor ein paar Wochen gab um die New York Times. Dort hat ja der Meinungschef der Zeitung das Blatt verlassen müssen, nachdem ein sehr umstrittener Artikel von Tom Cotton, einem Republikaner, zu den antirassistischen Protesten erschienen war. Ist sowas nicht tatsächlich problematisch, wenn Redakteure gefeuert werden, sobald sie irgendwie schwierige oder streitbare Stücke veröffentlichen?
Das wäre in der Tat sehr bedenklich. Aber das, was in der New York Times passiert ist, ist, dass der Meinungschef journalistische Standards und redaktionelle Abläufe nicht eingehalten hat. Der Titel des Beitrags, Send the Troops In, erschien in einer Zeit, in der es sehr, sehr hohes Konfliktpotenzial gab in den USA zwischen den Demonstrierenden und der US-amerikanischen Politik wie auch den Sicherheitsbehörden. Und in dieser Zeit hat ein republikanischer Senator dafür plädiert, das Militär sattelfest zu machen, um es eventuell gegen die eigene US-amerikanische Bevölkerung einzusetzen. Das ist eine Stimme, es ist eine Meinung, es hat Relevanz und Nachrichtenwert, von daher ist es richtig, darüber zu berichten. Allerdings, und das hat die New York Times klargestellt, ist es wichtig, besonders vorsichtig und mit einem sehr, sehr hohen Qualitätsstandard und einem sehr hohen Prüfpotenzial anzuschauen, wie dieser Gastbeitrag zu bewerten ist, wie die redaktionellen Abläufe sichergestellt werden können. Und das hat der Chef des Meinungsressorts nicht getan. Ob seine Kündigung gerechtfertigt war oder nicht, das kann ich nicht beurteilen. Allerdings ist auch hier wichtig, da nochmal klarzustellen, aus welchen Gründen er das Blatt hat verlassen müssen.
Jetzt spielt ja eine große Rolle bei vielen dieser Empörungswellen die sozialen Netzwerke. Da geht es sehr hoch her, da wird oft nicht sachlich argumentiert, sondern gleich emotional aufgefahren. Sie sind ja auch auf Twitter unterwegs und haben mehr als 35.000 Follower. Wie gehen Sie damit um? Wie erleben Sie das?
Ich möchte da gerne noch einen zusätzlichen Punkt machen. Wir haben, wenn wir über Meinungsfreiheit und über die Debattenkultur in Deutschland sprechen, oder zumindest in Deutschland sprechen, haben wir erleben müssen, dass vor ein, zwei Tagen ein Andreas Kalbitz im öffentlichen Rundfunk interviewt wurde. Das meistverkaufte Buch, das meistverkaufte Sachbuch der vergangenen Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte, ist das Buch von Thilo Sarrazin, Deutschland schafft sich ab. Und die meistverkaufte Zeitung in Deutschland ist die Bild-Zeitung, die mindestens kontrovers, wenn nicht sogar Ressentiment geladen gegen Zuwanderer oder andere Minderheiten Kampagnen fährt. Und das seit Jahrzehnten. Von daher möchte ich da eine Lanze brechen für die sozialen Medien. Die wiederum bilden auch nur ab, was in der Gesellschaft passiert. Und die wiederum bilden ab, welchen gesellschaftlichen Diskurs es gibt. Aber auch auf eine andere Art und Weise, als wir ihn gewohnt sind. Für mich als Person mit sehr hoher Reichweite ist es ein Grund, mir selbst über meine Verantwortung klar zu werden und sehr genau abzuwägen, was ich veröffentliche und was ich nicht veröffentliche. Ich bin nicht zurückhaltend und ich hole auch manchmal den etwas gröberen Pinsel heraus, wenn ich über Dinge schreibe, von denen ich glaube, dass sie wichtig sind, in dieser Form adressiert zu werden. Aber ich muss eben auch mit Kritik und Widerspruch rechnen. Und da habe ich das Gefühl, dass diese Art von Haltung so manchem in der vergangenen Zeit abgegangen ist.
Steven Anpalagan, vielen Dank für dieses Gespräch. Alles Gute.
Vielen Dank, ich danke Ihnen.
Deutschlandfunk Kultur.
Schwarz, Afrodeutsch, Ausländer, Kanake.
Wie wir reden, zeigt auch, wie wir denken.
POC, Weiß, People of Color.
Aber wie dekolonisieren wir Sprache? Wie wollen wir selbst genannt werden? Wie nennen wir andere?
Wortewandel. Sprache ohne Rassismus.
BIPOC, intersektional.
Ausländer, Kanake, Kanak.
Ich bin Lambros oder Konstantin Bukuras. Ich bin 29 Jahre alt, wohne in Köln, bin Journalist und habe einen sichtbaren Migrationshintergrund.
Mein Name ist Jin Bali. Ich bin Musikerin und Veranstalterin, vorwiegend DJ und klassische Gitarristin und Produzentin.
Also ich bezeichne mich manchmal als Mensch mit Migrationshintergrund, bin aber dazu übergegangen, Ausländer zu sagen. Eigentlich ist Ausländer der höflichere Begriff, um sich selbst seiner Sprache zu ermächtigen wieder. Das Gegenstück wäre Kanake.
Naja, das Wort Kanak hat natürlich bei mir klar auch den Hintergrund, dass ich damit beleidigt worden bin, klar. Und ganz lange mich von diesem Wort erstmal distanziert habe. Und irgendwann so in meinen Mid-20s für mich realisiert habe, dass das Self-Claiming davon eine ganz andere Form von Empowerment mir selber gibt. Und ich das Wort für mich selbst kreieren und neu definieren kann und damit so bis zum gewissen Grad die Beschimpfung daraus selber einfach rausnehmen und man kann mich einfach nicht mehr als Kanak beschimpfen, because I am.
Ich bin auch ein Kanake. Ich bin griechischstämmig. Phänotypisch ordnet man mich eher dem Nahen Osten zu und daher werde ich auch so behandelt wie jemand, der auch schlecht behandelt wird aufgrund seines nahöstlichen Aussehens. Ich bin zwar in einer extrem weißen Gegend aufgewachsen, aber da ich sowieso auch immer schon, seitdem ich denken kann, von Diskriminierung betroffen bin, habe ich damit überhaupt kein Problem, das auch so klar auf den Punkt zu bringen. Ich glaube auch, dieses Problem zu bezeichnen, ist ja an sich schon eigentlich ein Skandal in einer Gesellschaft, die sich für sehr integrativ hält und für nicht rassistisch. Dabei ist sie extrem rassistisch.
In allen sozialen Kontexten, wo ich mit Freundinnen unterwegs bin oder gerade auch in musikalischen Kontexten, wenn ich in Clubs auflege oder ähnlichem, dann benutze ich dieses Wort grundsätzlich immer für mich. Ich bin auch ein sehr harter Ebo-Fan und habe auch eine Punchline davon so in meinem Zimmer hängen, wo einfach auch Kenneck for Life steht. Und diesen Track spiele ich auch sehr, sehr gerne, um Leuten klarzumachen, dass das unser Wort ist. Und ich freue mich immer total, wenn so in den ersten beiden Reihen dann nur meine Kenneck-Girls stehen und das so für sich claimen in dem Moment. Das ist auf jeden Fall ein besonderes Gefühl. Ebo ist eine Rapperin aus Österreich, die auch Kurdin ist und gerade sie ist eine Person, die wir auf jeden Fall gebraucht haben in der Szene.
Ich fände es nicht in Ordnung, wenn mich jemand aus der Mehrheitsgesellschaft Kanake nennt, denn von vornherein ist der Begriff ja eigentlich dazu gedacht gewesen, auszugrenzen. Und wenn ich den Begriff verwende, dann ist das deswegen ein Unterschied, weil ich auf ein Problem aufmerksam machen möchte. Indem jemand aus der Mehrheitsgesellschaft mich so bezeichnet, macht er nicht auf ein Problem aufmerksam, sondern grenzt mich aus. Jetzt könnte man dem entgegenhalten, du grenzt dich ja selber damit auch aus, wenn du Kanake sagst. Das Problem ist, auch ohne den Begriff Kanake zu verwenden, werde ich ohnehin ausgegrenzt. Ich bezeichne also einfach nur eine Ungerechtigkeit.
Also es ist definitiv nicht okay, dieses Wort zu benutzen als weiße Person. Nicht nur, weil es kulturelle Aneignung bis zu einem gewissen Grad darstellt, aber weil es auch ein fast schon aggressives Wegnehmen von einer Sache ist, die man sich neu kreiert hat. So wie das Wort jetzt gerade genutzt wird in diesen Kreisen, so war das vorher nicht. Wir mussten das neu uns erschaffen. Ich glaube, dass Kenneck einfach jetzt gerade zur Popkultur gehört und Popkultur sich immer neu definiert. Ich kann gar nicht sagen, ob ich diesen Begriff in ein paar Jahren vielleicht nicht mehr für mich benutze, weil er einfach im Kontext von der aktuellen Popkultur in 10 Jahren vielleicht gar nicht mehr zu mir passt.
Also ich denke, dass es sehr wichtig ist, Dinge zu benennen. Die Mehrheitsgesellschaft, die wissen gar nicht, was sie manchmal sagen und tun und wie das bei uns ankommt, wenn sie über uns reden. Und deswegen ist es tatsächlich ein bisschen auch unsere Aufgabe, die Dinge so zu sagen, wie sie sind und die Leute darauf hinzuweisen. Und das ist dann Aufgabe der deutschen Mehrheitsgesellschaft, uns zuzuhören.
Ein Beitrag aus unserer Serie Wortewandel, Sprache ohne Rassismus. Und Sie können sich alle Teile dieser Serie anhören in unserer Audiothek unter deutschlandfunkkultur.de/Wortewandel.
It is the path of relentless struggle.
Eine Welt 2.0 dekolonisiert euch. Das Jahresthema der Denkfabrik von Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur und Deutschlandfunk Nova. Ausgewählt von Ihnen, den Hörerinnen und Hörern. Alle Beiträge zum Thema finden Sie in der DLF Audiothek oder unter deutschlandradio.de/Denkfabrik.
Nackte Frauen hat die russische Künstlerin und LGBT-Aktivistin Julia Zvetkova gezeichnet und in sozialen Netzwerken veröffentlicht. Deshalb wird ihr Pornografie vorgeworfen, was sie in einem Straflager büßen soll. Am Wochenende fand dagegen in Moskau eine Demonstration statt, bei der Dutzende Menschen festgenommen wurden, obwohl sich die Teilnehmer, wie es vorgeschrieben ist, nacheinander angestellt haben, wie bei einer Art Mahnwache. Ich bin jetzt mit unserem Russland-Korrespondenten Tilko Kries in Moskau verbunden. Herr Kries, diese Julia Zvetkova, die hat ein Theater geleitet und sowas wie Sexualkundeunterricht gemacht. Wie bekannt ist sie denn in Russland?
Sie war, bis es begann mit den Vorwürfen gegen sie, auch mit diesem Strafverfahren, in Russland selber keine große Bekanntheit. Das muss man sagen. Sie ist 27 Jahre alt. Sie hat dieses Theater geleitet im fernen Osten, einige hundert Kilometer nördlich von Wladiwostok, aus Moskauer Sicht sehr weit weg, de facto auch tatsächlich sehr weit weg. Und sie war dort in der Szene sehr bekannt. Sie war sehr aktiv, hat dort Theaterstücke auf die Beine gestellt, hat diese Vorlesung, dieses Sexualausbildung gemacht sozusagen. Aber richtig bekannt wurde sie dann erst, als das Verfahren jetzt begann, die Vorwürfe gegen sie begannen und sie dann auch die sozialen Netzwerke für sich entdeckt hat, um einfach nicht alleine zu sein, um Mitstreiterinnen und Mitstreiter zu finden. Und die hat sie ja eben auch gefunden und eine Resonanz zu erzeugen in den liberalen Teilen der russischen Gesellschaft.
Sie sagen, die Vorwürfe haben sie erst so richtig bekannt gemacht. Was sind denn das überhaupt für Vorwürfe?
Ja, sie hat verschiedene Zeichnungen angefertigt und die in sozialen Netzwerken verbreitet. Stilisierte weibliche Geschlechtsorgane unter anderem, aber da auch dazu noch weitere Zeichnungen. Da ging es darum, das sind im Prinzip feministische Aussagen, also Aussagen, die dahin gehen, dass Frauen auch zum Beispiel dick sein können oder Falten haben können oder keine ideale Haut und immer mit dem Nachsatz i eta normalna, also das ist normal und das soll auch so sein. Also sie hat sich gegen einen Schönheitswahn sozusagen gestellt. Ihr wird insbesondere mit Blick auf die weiblichen Geschlechtsorgane, wird ihr nun die Verbreitung von Pornografie mit verbrecherischer Absicht vorgeworfen. Das ist ein dicker Hammer aus dem russischen Strafgesetzbuch. Dazu kann es bis zu 6 Jahre Haft geben. Daneben gibt es inzwischen noch 3 weitere kleinere Verfahren, die mit einigen Wochen Haft oder Geldstrafe bestraft werden können. Da geht es um die Beförderung nicht traditioneller Sexualbeziehungen unter Minderjährigen. Also der positiven Rede über Homosexualität. Das ist damit gemeint. Dieses Gesetz gibt es seit 6, 7 Jahren. Das wird nun also angewandt. Sie hat Zeichnungen verbreitet über LGBTQ-Familien und die Aussage getroffen, dass dort auch Kinder in Liebe aufwachsen können. Und das wird ihr eben außerdem nun noch vorgeworfen.
Hat sie denn schon was dazu gesagt, zu diesen, ja, für mich jetzt reichlich absurd klingenden Anschuldigungen?
Ja, sie hat etwas dazu gesagt. Sie äußert sich in den Medien des Landes und sie schreibt auch jeden Tag auf Facebook, denn sie wird nach wie vor ja bedroht. Sie bekommt immer wieder unangekündigten Besuch von Menschen, die sich auch nicht groß ausweisen. Das können Mitarbeiter der Sicherheitsorgane sein, das können aber auch einfach Menschen sein, die mitbekommen haben, dass sie angeklagt ist und die ihr nachstellen. Das kommt eben auch vor. Ja, und sie hat von sich selber gesagt, dass sie anfangs doch sehr viel Angst gehabt hat, eben alleine jetzt dem Staatsapparat und dem Justizapparat gegenüberzustehen. Aber sie habe inzwischen so viel Zuspruch bekommen aus dem ganzen Land, auch zum Teil eben international, dass sie diese Angst inzwischen überwunden habe. Und sie wolle eben nicht aufhören, unabhängig davon, welches Urteil nun gesprochen wird. Sie wolle nicht aufhören zu zeichnen, was sie zeichnen möchte und hofft darauf, dass sie frei bleibt und zieht auch in Erwägung, Russland zu verlassen und möglicherweise in Europa zu leben.
Wenn sie da Unterstützung bekommt durch zum Beispiel so eine Demonstration, bringt das was? Also führt das dann zu irgendwas Sinnvollem?
Das kann etwas bringen. Nach meiner Erfahrung mit solchen Verfahren, die ja auch politisch sind, nicht nur politisch sind, sie spiegeln tatsächlich die geltende Rechtslage wider. Sie haben gerade gesagt, das sind absurd klingende Vorwürfe, aber so ist die Rechtslage, so ist die Gesetzeslage und man muss auch über eine vorherrschende Stimmung in der Gesellschaft sprechen, die eben sehr konservativ, ultrakonservativ ausfallen kann. Es ist aber immer die Frage, wie werden solche Gesetze angewendet und auf wen werden sie angewendet? Wenn jemand zu sehr den Kopf herausstreckt, sich zu sehr in eine Rolle begibt, in der er oder sie zum Beispiel feministische Thesen verbreitet oder Gleichberechtigungsthesen verbreitet, dann kann man sich zum Ziel machen. Das kann im fernen Osten nördlich von Vladivostok passieren, das kann in Moskau passieren oder in Sotschi passieren, das ist relativ egal. Und dann gibt es eigentlich nur einen Weg, die abschestvene Resonanz, die gesellschaftliche Resonanz, die man dann braucht. Man braucht Fürsprecher, möglichst prominent, möglichst viele in sozialen Netzwerken. Und das ist ihr gelungen. Es gibt inzwischen auch eine Petition, Online-Petition, die haben 300.000 Leute unterschrieben und die fordern eben, das Verfahren, die Vorwürfe gegen sie fallen zu lassen.
Jetzt ist ja auch der Journalist Ivan Safronow gestern verhaftet worden. Was sagen denn diese Fälle, wie das gesellschaftliche Klima in Russland zurzeit ist?
Das gesellschaftliche Klima ist ein Stück weit polarisiert, auch durch die Diskussion und die Verfassungsänderungen, die wir in den letzten Wochen erlebt haben, mit dem Abschluss dieser Volksabstimmung, die keinerlei Standards genügte, keinerlei internationalen Standards. Das bedeutet, dass gesellschaftlich, sozialgesellschaftlich, kulturell sehr, sehr konservative Werte, wir sprechen hier über LGBTQ zum Beispiel, sehr konservative Werte festgeschrieben werden. Und das ermutigt auch jene, die Homosexuelle unter Druck setzen, sie bedrohen, das ermutigt sie, entsprechend zu handeln. Das passiert auch. Eine jüngste Umfrage des Levada-Zentrums, das sind Soziologen hier in Moskau, die repräsentativ gefragt haben, hat sehr interessante Zahlen zutage gefördert. 20% der Befragten haben geantwortet, LGBTQ solle man liquidieren. Ich zitiere das. Weitere 30% haben gesagt, man solle LGBTQ isolieren. Also sie hätten einfach keinen Platz in der russischen Gesellschaft.
Tilko Gries aus Moskau, vielen Dank für dieses Gespräch.
Sehr gern.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute mit Oliver Thoma.
Die Ladenschließungen wegen der Corona-Pandemie haben die Buchbranche hart getroffen. Während des Lockdowns haben die Buchhandlungen in Deutschland im Vergleich zum Vorjahr knapp 2/3 weniger Umsatz gemacht. Das teilte der Börsenverein des deutschen Buchhandels mit. Hanna Immich.
Auch die Verlage verzeichneten Umsatzrückgänge im Shutdown von knapp 1/3. Viele Neuerscheinungen von Büchern wurden verschoben und manche Titel ganz gestrichen. Die Buchhändler hätten aber sehr kreativ auf die Krise reagiert und sich zum Teil über Nacht digital aufgestellt oder Verkäufe zum Beispiel über Abholboxen doch ermöglicht. Seit die Läden wieder geöffnet sind, haben sich die Zahlen kontinuierlich verbessert. Inzwischen liegt das Minus im ersten Halbjahr 2020 bei nur noch 8,3%.
Der russische Starregisseur Kirill Serebrennikov bringt nach dem jahrelangen Prozess wegen angeblichen Betrugs im kommenden Jahr einen neuen Film heraus. Er heißt Die Petrovs mit Grippe. In der Hauptrolle wird die bekannte russische Schauspielerin Chulpan Chamatova zu sehen sein, die auch in Goodbye Lenin mitgespielt hat. Wie Sony Pictures in Moskau mitteilte, soll der Film im kommenden Jahr in die Kinos kommen. Auch das ZDF ist an der Produktion beteiligt. In dem Film nach einem Roman von Alexei Salnikov geht es um eine Familie in der russischen Großstadt Jekaterinburg, die an der Grippe erkrankt und daraufhin zu halluzinieren beginnt. Hat US-Präsident Donald Trump als Schüler beim Qualifikationstest für das Studium betrogen? Das behauptet jedenfalls seine Nichte Mary Trump in ihrem Enthüllungsbuch, das demnächst erscheint. Das Weiße Haus wies die Vorwürfe als absurd und vollkommen falsch zurück. Peter Mücke.
Das Buch der promovierten Psychologin soll am 14. Juli in den USA erscheinen, 2 Wochen früher als geplant. Donald Trumps Bruder Robert hatte versucht, die Veröffentlichung zu verbieten. Er beruft sich auf eine Vertraulichkeitsvereinbarung, die auch Mary unterschrieben habe. Zuletzt kippte ein Bundesgericht eine entsprechende einstweilige Verfügung. Allerdings gibt es am Freitag noch eine Anhörung in New York. In Deutschland soll das Buch Ende August auf den Markt kommen. Nach 3 Jahren Präsidentschaft ihres Onkels habe sie nicht länger schweigen können, sagt die Autorin auf die Frage, warum sie ausgerechnet jetzt, wenige Monate vor der Wahl, das Buch veröffentlicht. Sie könne es nicht zulassen, dass er die USA zerstöre.
Mit der Montage der ersten Holzelemente hat der offizielle Wiederaufbau des Goethe-Turms in Frankfurt begonnen. Das beliebte Wahrzeichen werde in den kommenden Wochen originalgetreu rekonstruiert, teilte die Stadt mit. Die Kosten für den neuen Turm lägen bei rund 2,4 Millionen Euro und würden größtenteils von der Versicherung getragen. Voraussichtlich im kommenden Herbst könne der Aussichtsturm, der sich optisch kaum vom historischen Vorbild unterscheiden werde, wieder bestiegen werden. Der 1931 komplett aus Holz erbaute, rund 43 Meter hohe Aussichtsturm im Stadtwald war in der Nacht zum 12. Oktober 2017 nach einem Anschlag vollständig abgebrannt.
Endlich kann man wieder ins Kino und auch wenn es derzeit bei all den leeren Plätzen immer ein bisschen so wirkt, als würde der Film ein Flop. Ob die beiden Filme, die wir Ihnen jetzt vorstellen wollen, was fürs große Publikum wären, das weiß unser Kritiker Jörg Taschmann. Das Beste kommt noch und eine größere Welt heißen die beiden französischen Filme. Letzterer ist von Fabienne Berthaud. Sie erzählt darin von einer Französin, die den Tod ihres Mannes nicht verwinden kann, die dann in die Mongolei reist und dort den Schamanismus entdeckt. Das könnte ziemlich ins Klischee rutschen, aber wie erzählt denn Fabienne Berthaud diese Geschichte, Jörg Taschmann?
Sie erzählt sie in erster Linie erstmal seine Liebesgeschichte, weil der Film fängt wirklich mit einer Liebesszene an. Eine Frau liegt mit ihrem Mann im Bett. Das ist alles sehr schön gefilmt, sehr luftig, sehr leicht. Und dann plötzlich fängt diese Frau an zu weinen. Das ganze Licht wird herausgenommen und man sieht, diese Frau ist alleine im Bett. Und dann lernt man langsam ihre Geschichte kennen. Sie hat ihren Mann verloren. Sie kommt überhaupt nicht darüber hinweg und ist eigentlich in der Musikbranche tätig. Aber sie nimmt einfach auch Töne auf und sie wird für eine Dokumentation in die Mongolei geschickt, da soll sie eben fremde Töne aufnehmen und da landet sie dann bei einer Schamanin und als die Schamanin dann so richtig loslegt, fällt diese Corinne, so heißt diese Figur, richtig in Trance und verliert auch das Bewusstsein und weiß gar nicht, was da mit ihr geschieht und als sie dann wieder zurück nach Frankreich kommt, merkt sie, das ist irgendwie nicht mehr der Ort, an dem sie bleiben möchte und es zieht sie eben zurück in die Mongolei, weil ihr diese alte Schamanin auch gesagt hat, du hast eine Gabe, du hast eine Kraft in dir, mach was damit und das muss aus einer tiefen Trauer kommen, aber du hast da eine Kraft und nun stößt sie natürlich im Westen nur auf Vorurteile, keiner versteht, was sie da tut und man hält sie für schwer depressiv und will sie eigentlich nur mit Depressiva irgendwie kaltstellen, aber sie geht dann eben einfach ihren Weg und das wird irgendwie sehr natürlich und sehr realistisch gezeigt.
Das scheint ja so ein bisschen das Spezialthema dieser Regisseurin zu sein, ungewöhnliche Frauen, die ein bisschen aus dem, was wir hier so leben, ausbrechen wollen und nach einer anderen Form von Sinnlichkeit suchen. Passt denn dann die Figur der Corinne eigentlich ganz gut rein, oder?
Sie passt sehr gut rein. Also Fabienne Berthaud hat zum Beispiel diesen Film vor 10 Jahren gedreht, Barfuß auf Nacktschnecken. Da ging es um zwei ungleiche Schwestern. Eine der beiden Schwestern war in Anführungszeichen eben nicht ganz normal, eben leicht verrückt. Und ihre große Schwester hat irgendwie immer versucht, sie zu beschützen. Und Fabienne Berthaud hat 3 Filme mit Diane Krüger gedreht, jetzt eben mit Cécile de France in der Hauptrolle. Und das ist manchmal ein bisschen sperrig, das ist nicht immer so leicht eingängig, aber das hat schon so eine gewisse Kraft. Und wenn man das so als naiver Kinozuschauer einfach mal so hinnimmt, ohne sich jetzt so wahnsinnig viele Fragen zu stellen, ob es Schamanismus geben könnte oder nicht, dann ist man einfach mal in der Geschichte drin und in der Figur drin. Und das macht Fabienne Berthaud wirklich ganz überzeugend.
Jetzt gibt es diese Figur, um die es da geht, ja tatsächlich, sie hat sogar einen Bestseller geschrieben, der dafür gesorgt hat, dass man den Schamanismus auch so wissenschaftlich ernster nimmt. Bleibt der Film denn nah dran an der echten Corinne Sombrin?
Also ich habe ein bisschen recherchiert. Das echte Leben von der Corinne Sombrin war nicht ganz so dramatisch, weil sie eben nicht ihren Mann verloren hat, sondern nur eine sehr gute Freundin, weil sie erstmal gar nicht in die Mongolei gefahren war, sondern nach Peru und dann erst später in die Mongolei kam. Was aber stimmt, ist eben, dass die Frau es geschafft hat, auch von Wissenschaftlern eben ernst genommen zu werden. Das erfahren wir aber eigentlich nur so im Nachspann. Das ist dann ganz interessant, weil ich war total überrascht, dass das wirklich auf einer wahren Geschichte basiert, weil der Film nicht so gemacht ist. Der Film eher wie eben so eine Liebesgeschichte, wie eine Trauerarbeit daherkommt. Aber das ist dann eben eine Interpretation einer Filmemacherin. Ihr war wahrscheinlich die wahre Geschichte nicht ganz spektakulär genug, nehme ich mal an. Das Kino neigt ja dann eben doch dazu, ein bisschen zu sentimentalisieren und die Sachen irgendwie mehr so fürs Herz zu machen.
Der zweite Film, den wir uns zusammen anschauen wollen, heißt Das Beste kommt noch. Und das scheint so ein bisschen eine Komödie für Ü60 zu sein.
César, ich muss dir was sagen.
Ich dir auch.
Es sieht übel aus.
Ist kein Krebs, oder?
Doch.
Aber du stirbst nicht.
zwei Männer, also der eine todkrank und beide wollen es nochmal wissen. Das scheint fast schon so ein eigenes Filmgenre zu sein, Jörg Taschmann. Was ist denn das diesmal? Ist das tatsächlich eine bewegende Tragikomödie oder wieder nur so eine routinierte Männerfantasie?
Also ich muss zugeben, dass ich der ganzen Sache am Anfang doch sehr skeptisch gegenüber saß, weil mir das irgendwie mittlerweile zu dort Keentop ist. Also immer diese Geschichten von Männern, die eigentlich schon alles im Leben hinter sich gebracht haben, die eben Fehler gemacht haben und dann ist einer todkrank und dann kommt der beste Freund und will ihnen irgendwie nochmal was ganz Besonderes Gutes tun. Das sind natürlich meistens eben auch Geschichten von ganz gut betuchten Männern, die sich das dann auch leisten können. Das ärgert mich manchmal schon so ein bisschen und so war es bei diesem Film zunächst erstmal auch. Ich fand das ein bisschen zu routiniert und auch so die Gags ein bisschen, also überhaupt dieses ganze Grundthema. Hier ist es halt so, dass Arthur, der ist so Wissenschaftler, der ist Arzt und sein bester Freund César, der ist so ein Halodri, so ein Hau drauf und der hat einen kleinen Unfall und hat aber nicht mal eine eigene Krankenkarte und gibt sich dann für seinen Freund aus. Da wird eine Röntgenaufnahme gemacht und nun wird natürlich erstmal Arthur zum Arzt bestellt und der Arzt sagt ihm, er sei todkrank, aber dabei ist es ja eben der beste Freund und nun will er das dem besten Freund aber nicht sagen, weil der gerade so happy ist. Aber wie gesagt, so richtig hat mich diese Prämisse zunächst erstmal nicht überzeugt.
Jetzt sind die beiden Schauspieler, Fabrice Lucchini und Patrick Bruel, ja richtige Stars und auch ein ziemlich ungewöhnliches Duo. Reißen die es denn raus?
Ja, das muss man sagen. In dem Fall ist es mal Gott sei Dank ein Film, wo es die Schauspieler dann irgendwann im Verlauf des Films schaffen, dass man dann doch irgendwie mit dieser Geschichte mitgeht. Und das liegt in erster Linie an Fabrice Lucchini, der eben gerne diese Nerds spielt, diese überkorrekten Männer, die nicht so richtig leben können. Das macht er auch diesmal. Dann hat er immer diesen traurigen Hundeblick, weiß immer nie so recht, was er nun seinem Freund sagen soll. Er traut sich nicht heraus mit der Wahrheit. Patrick Bruel spielt das ein bisschen klischeehafter, wie ich fand. Deswegen hat mich die Rolle eben nicht so berührt. Obwohl ja der Patrick Bruel eigentlich der Todkranke ist in diesem Film. Aber so gegen Ende heraus ist es dann wirklich ein Film, der mich dann doch bewegt hat. Dann haben sie es dann irgendwie doch geschafft, auch ein bisschen originellere Sachen zu machen. Und dann hat es mich als Familiendrama dann doch mitgerissen. Das gebe ich zu, dass der Film hinten heraus dann doch noch gewinnt.
Jörg Taschmann über den Film Das Beste kommt noch von Mathieu Delaporte und Alexandre de la Patellière und Fabienne Berthauds neuen Film Eine größere Welt. Kontrollzwang, beständiges Misstrauen, cholerische Ausfälle. Wenn ein Chef sich solche Vorwürfe anhören muss, dann hat er ganz offenbar einiges falsch gemacht. Der Personalrat des Badischen Staatstheaters Karlsruhe hat in einem offenen Brief den Führungsstil des Generalintendanten Peter Spuhler mit diesen Worten kritisiert und der hat sich heute dazu geäußert. Marie-Dominique Wetzel war vor Ort. Wie ist das denn abgelaufen, diese Versammlung? Konnten Sie da rein?
Nee, ich konnte nicht rein, weil sie nicht öffentlich war, aber ich habe mit mehreren Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Versammlung gesprochen. Und ja, der große Knall ist anscheinend ausgeblieben. Also sie haben übereinstimmend berichtet, dass die Versammlung trotz der Emotionen, die ja im Moment hochkochen, zivilisiert abgelaufen sei. Aber es hätte schon kritische Äußerungen und Nachfragen der Belegschaft in Richtung Peter Spuhler gegeben. Und in einer Pressemitteilung des Theaters war dann nachher zu lesen, Spuhler habe, Zitat, die Menschen, die sich durch sein Vorgehen verletzt fühlten, um Verzeihung gebeten und er sagte zu, dass es Veränderungen geben werde.
Ist das denn eine Geschichte, die schon länger vor sich hin köchelt?
Ja, wenn man der Ministerin glaubt, die gesagt hat, das sei ein Dauerthema eigentlich seit Amtsantritt von Peter Spuhler, dass solche Beschwerden geäußert werden, dann muss man sagen, ja, das köchelt schon lange. Angefangen hat allerdings der jetzige Konflikt vor gut einer Woche, als drei scheidende Operndramaturgen in der Lokalzeitung darüber berichtet haben, warum sie weggehen. Und da war davon die Rede, dass der Generalintendant Peter Spuhler sie terrorisiere, dass er ein Klima der Angst verbreiten würde und sie auch in ihrer künstlerischen Kreativität ständig ausbremse. Daraufhin hat dann der Personalrat eben den offenen Brief geschrieben, aus dem sie zitiert haben und diese Vorwürfe bekräftigt und klargestellt, dass es sich eben keineswegs um Einzelfälle handelt. Und die Personalratsvorsitzende hat mir erzählt, dass zu ihr regelmäßig Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kämen, die am Ende ihrer Kräfte und Nerven waren. Und es gab wohl auch einige Fälle von Burnout. Und tatsächlich gab es auch in den letzten Jahren eine, selbst für ein Theater, auffällig hohe Fluktuation von künstlerischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
Aber da wundert man sich ja schon, wenn Sie eben sagen, dass das mehr oder weniger bekannt war, wieso das dann eigentlich so lange unter der Decke gehalten wurde.
Tja, da spielt sich ja auch eine Rolle, dass Theater generell relativ geschlossene Systeme sind, die ja immer besonders anfällig sind für alles, was mit Machtmissbrauch im weitesten Sinne zusammenhängt. Ich habe in den letzten Tagen zahllose Gespräche mit ehemaligen und derzeitigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Badischen Staatstheaters geführt. Und einige haben mir auch davon erzählt, dass sie zwar von Gerüchten um Peter Spuhler gehört hätten, bevor sie ans Haus kamen, aber dachten, ja, wird ja doch nicht so schlimm sein oder ich halte das schon aus. Und man muss auch dazu sagen, Peter Spuhler brennt für sein Theater. Er ist aber eben auch ein absoluter Workaholic und Perfektionist. Und ich denke, viele wollten sich auch nicht beschweren, damit sie nicht als Versager dastehen, die da nicht mithalten können. Und viele haben auch davon berichtet, dass sie Angst hätten, öffentlich Kritik zu äußern, weil sie befürchten, dann als Nestbeschmutzer zu gelten und nirgendwo mehr ein Engagement bekommen. In der Theaterszene kennt man sich ja auch. Also Karlsruhe gilt in der Theaterszene schon als hartes Pflaster, das ist bekannt, aber es ist eben auch ein großes Haus und das muss man ja auch ganz deutlich sagen, auch immer wieder mit guten Produktionen überregional auf sich aufmerksam machen kann.
Würden Sie denn sagen, weil man hört sowas ja auch von anderen Häusern, meist natürlich auch da hinter vorgehaltener Hand, sind da auch strukturelle Probleme mit verantwortlich, dass sowas an Theatern überhaupt möglich ist?
Naja, ich würde mal sagen, ständige Überstunden und dadurch Überarbeitung, gerade im künstlerischen Bereich, das ist sicher an vielen Theatern ein Problem. Ich würde es mal so formulieren, Theaterleute sind es gewohnt, dass ihnen sehr große Opferbereitschaft abverlangt wird. Und dazu hin gibt es auch immer noch häufig sehr starre Hierarchien. Und auch das Generalintendantenmodell kam jetzt auch in diesem Fall wieder in die Kritik. Es gab auch in der Vergangenheit schon Versuche, das am Badischen Staatstheater abzuschaffen, zugunsten von mehreren Spartenintendanten. Da passiert ja im Moment auch einiges in der Theaterlandschaft, also weg von Alleinherrschern hin zu Teamarbeit. Und ja, was die Beschwerdekultur angeht, einen konkreten Vorschlag haben die Träger des Badischen Staatstheaters, also Stadt und Land, schon gemacht. Nämlich, sie wollen einen sogenannten Vertrauensanwalt einsetzen, der unabhängig sein soll und Beschwerden vertraulich entgegennimmt und dann im Bedarfsfall auch juristisch beraten kann. Das ist ja auch zum Beispiel ein ganz wichtiger Punkt.
Wenn jetzt sowas eben so in die Öffentlichkeit getragen wird, dann kann das ja auch Folgen haben. Und das Badische Staatstheater ist jetzt nicht gerade irgendein kleines Provinztheater. Wir haben auch in Fazit immer wieder über Produktionen von dort berichtet. Denken Sie, das wird jetzt das Theater auch beschädigen, diese Causa?
Naja, so eine Debatte ist natürlich immer schlecht für den Ruf eines Hauses, aber es verdreht meiner Meinung nach die Tatsachen, wenn man jetzt behauptet, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die jetzt den Mut haben, öffentlich Kritik zu äußern, die würden damit dem Haus schaden. Also gerade in einer Kultureinrichtung, die mit ihrem Programm für gegenseitigen Respekt und Toleranz eintritt, sollte das meiner Meinung nach eben auch, ja, so eine Kultureinrichtung sollte das auch nach innen leben.
Wurde denn heute auch was dazu gesagt, wie es jetzt weitergehen soll?
Ja, also das ist ein bisschen schwierig. Zuerst mal ist am 17. Juli Verwaltungsratssitzung. Da kommt das Thema natürlich auf die Tagesordnung. Und der Verwaltungsrat wird sich auch damit beschäftigen müssen, wie er selbst bisher mit dem Thema umgegangen ist. Kunstministerin Theresia Bauer, die zuständige Ministerin, will die Vorwürfe gegen Peter Spuhler und seinen Führungsstil jetzt schnell und gründlich aufarbeiten. Und vorher sei sie nicht bereit, über weitere Konsequenzen nachzudenken, sagte sie. Sie fordert jetzt alle Beteiligten dazu auf, an konstruktiven Lösungen mitzuwirken.
Dann werden wir das auf jeden Fall weiter beobachten, Marie-Dominique Wetzel. Vielen Dank für dieses Gespräch.
Gerne.
Und wir kommen damit zum Blick in die Feuilletons heute mit Tobias Wenzel.
Das war's, Preußen, titeln Annalena Scholz und Tobias Timm im Feuilleton der Zeit. Und sie meinen, der Wissenschaftsrat empfiehlt in seinem Gutachten, das am Montag offiziell vorgestellt werden soll, die Stiftung Preußischer Kulturbesitz aufzulösen. Denn die ist ein bürokratisches und deshalb nicht sehr erfolgreiches Ungetüm. Die Besucherzahlen der staatlichen Museen gelten gegenüber der internationalen Konkurrenz längst als peinlich gering. 4,2 Millionen in allen Berliner Museen zusammen, 9,6 allein im Louvre, schreiben die beiden Zeitautoren und befürworten die empfohlene Überführung der Mega-Stiftung in 4 eigene Stiftungen. Der Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Hermann Parzinger, habe die Wahl, die Auflösung der Stiftung und seines Jobs zu bekämpfen oder mitzugestalten, analysieren Annalena Scholz und Tobias Timm und folgern, Es wäre das endgültige Ende Preußens zugunsten seiner Museen und Bibliotheken. Für Andreas Kilb von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ist das ein Wunschtraum für bessere Zeiten. Wer aus einer Stiftung vier mache, brauche dann auch vier Präsidenten, viermal Leitungsstäbe, Pressesprecher und so weiter. Das koste. Aber dieses Geld ist nicht mehr da, schreibt Kilb mit Blick auf die aufgenommenen Schulden zur Abfederung der Corona-Folgen. Das Geld für die Umbenennung der Berliner U-Bahn-Station Mohrenstraße sollte aber noch aufzutreiben sein. Der Senat habe allerdings die Berliner Verkehrsbetriebe, kurz BVG, zurückgepfiffen, berichtet Thomas Schmid in der Welt über das, was er eine Farce nennt. Die BVG wollte nämlich die Station in Glinka-Straße umbenennen. Michail Iwanowitsch Glinka, ein russischer Komponist aus dem 19. Jahrhundert, sei aber ein glühender Nationalist und ein Antisemit gewesen, klärt Schmidt auf und belegt das. Es sei ein schwieriges Geschäft, Bahnhöfe, Straßen oder Plätze nach historischen Personen zu benennen. Denn die meisten von ihnen werden unseren Maßstäben nicht mehr gerecht, können das auch nicht werden. Sie schleppen den Geist und den Ungeist ihrer Zeit mit, schreibt Schmid. Es bringt nichts, wenn wir versuchen, die Straßenschilder, an denen wir täglich vorbeilaufen, so zu gestalten, als liefen wir an uns selbst und unserer Fortschrittlichkeit vorbei. Von versuchter politischer Korrektheit zur aufgezwungenen. Da haben wir es also, das Muster, nach dem in Zukunft deutsche Filme entstehen sollen, schreibt, ebenfalls in der Welt, Hans-Georg Rodeck entsetzt. Er meint die neuen Richtlinien der Filmförderung Hamburg-Schleswig-Holstein. Demnach sollen sich Filmemacher, die dort Fördermittel beantragen wollen, erst fragen, greift die Geschichte eins oder mehrere der nachfolgend genannten Themen direkt auf? Unter anderem Alltag in der dritten Lebensphase, Hautfarbe bzw. People of Color, sexuelle Identitäten und sozioökonomischer Status. Eine andere Frage lautet, werden Figuren erzählt, die Menschen mit Behinderung darstellen? Rodeck hat sich nun den Spaß gemacht, die seiner Meinung nach wichtigsten deutschen Filme der letzten Jahre daraufhin zu testen, ob sie dem neuen Geist, der durch diese Filmförderung weht, entsprochen hätten. Lara, 0 Punkte. Es sei denn, man entdeckte in der Titelheldin die Verkörperung der dritten Lebensphase, aber das wollen wir Corinna Harfuch nicht antun. Der Junge muss mal an die frische Luft. 0 Punkte. Es sei denn, man sähe den Film als soziologische Studie über kleine moppelige Jungen. Und Victoria, 1/2 Punkt, für diverse sozioökonomisch zweifelhafte Gestalten, die aber in Berlin völlig normal sind. Die Überschrift zu Rodecks Artikel lautet: Ein guter Film ist nicht politisch korrekt.
Das war der Blick in die Feuilletons mit Tobias Wenzel und damit eine gute Nacht, das wünscht Andrea Gerg.